Einen schönen guten Morgen. Hört für die Predigt aus dem ersten Buch Mose, dem Buch Genesis, Verse aus dem 22. Kapitel. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berg, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tag hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von Ferne und sprach zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater. Abraham antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, das er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach: Abraham, Abraham. Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und noch den letzten Vers im Abschnitt: So kehrte Abraham zurück zu seinen Knechten. Und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba, und Abraham blieb daselbst. Liebe Schwestern, liebe Brüder, diese Geschichte ist eine der größten und zugleich eine der furchtbarsten Geschichten der Bibel. Sie ist furchtbar, weil sie uns in eine Situation hineinführt, die menschlich gesehen nicht zu ertragen ist. Aber die Geschichte ist zugleich groß, weil sie das Leben nicht auf Friede, Freude und Glück reduziert, sondern richtig in die Tiefe geht. Ich glaube, diese alte Geschichte führt uns in die Tiefen unserer Existenz, die wir am liebsten ignorieren würden, die es aber doch gibt. Diese Geschichte tut etwas, worüber wir nicht gerne reden. Sie stellt unseren Glauben in Frage. Sie stellt unser Denken und unser Handeln in Frage. Sie stellt uns als Menschen in Frage und das, wovon wir uns leiten lassen. Und sie stellt auch Gott in Frage. Und zwar in einer ungeheuerlichen Radikalität. Denkt an die Katastrophen, die die Menschheit immer wieder heimsuchen. Das schwere Erdbeben in Syrien und der Türkei im vergangenen Jahr mit über 60.000 Toten. Schon morgen könnte es irgendeine andere Region unseres Planeten treffen. Warum passiert das? Warum? Und diese Frage zielt überhaupt gar nicht auf eine wissenschaftliche Erklärung, sondern es ist die verzweifelte Frage nach dem Sinn. Oder ein Mensch wird plötzlich und brutal durch eine heimtückische Krankheit aus dem Leben gerissen. Warum lässt Gott das zu? Warum? Es ist erst ein paar Tage her. Eine belgische Familie ist zum Urlaub in Berlin. Beim Überqueren der Straße am Potsdamer Platz wird die Mutter mit dem Kinderwagen von einem viel zu schnell daherrasenden Auto auf der falschen Spur erfasst. Die 41-jährige Mutter stirbt vor den Augen ihres Mannes und ihrer Schwester und der 4-jährige Sohn erliegt trotz Not-OP am Abend seinen Verletzungen. Warum? Theoretisch wissen wir, dass solche und tausend andere Schicksalsschläge eintreffen können und immer wieder auch eintreffen werden. Wir haben keine Lebensgarantien. Wir haben kein Dauerabo auf unbeschwerte Tage. Theoretisch wissen wir das. Trotzdem bleiben ohnmächtige Wut, Bitterkeit, Schmerz und auch Rebellion. Eine Rebellion, die sich, wenn wir ehrlich sind, auch gegen Gott richtet, der solches zulässt. Oder noch schlimmer, der solche Opfer womöglich verlangen könnte. Denn genau mit dieser abgrundtiefen Behauptung beginnt unsere Geschichte. Der betagte Abraham geht mit seinem einzigen Sohn Isaak auf den Berg Moria. Isaak, ihr kennt die Geschichte, ist sein Ein und Alles. Jahrelang haben er und seine Frau um diesen Sohn gebetet und alles probiert. Isaak ist das Kind der Verheißung, sein spätes Glück. Isaak ist die Zukunft für Abraham. Und die Geschichte, die wie die meisten Bibeltexte sehr sparsam mit Emotionen umgeht, nennt diesen einen Satz: Abraham hatte ihn lieb. Doch genau diesen Sohn soll er nun opfern. Diesen dunklen, grauenhaften Auftrag trägt Abraham mit sich herum. Und so gingen die beiden miteinander, wie es zweimal in der Geschichte heißt. Wie makaber. Der Sohn trägt selbst das Holz für den Scheiterhaufen und der Vater trägt das Opfermesser. 3 Tage sind sie unterwegs. Nur wenige Worte werden gewechselt. Was soll man auch sagen auf diesem Weg? Abraham ist allein mit seinen Gedanken. Allein mit dem Schmerz, der nicht zu ertragen ist. Allein auch mit einem Gott, der nicht zu ertragen ist und den er nicht verstehen kann. Wenigstens endet die Geschichte gut. Es gibt ein Happy End und Isaak bleibt am Leben. Aber es bleibt mehr als ein bitterer Nachgeschmack, ihr Lieben. Was ist das für ein Gott, der von einem Vater verlangt, seinen einzigen Sohn, seinen Augapfel zu opfern? Dazu noch mit eigener Hand. Der Leser der Geschichte erfährt gleich im ersten Vers, dass es sich um eine Probe handelt. Was für ein makabres Spiel. Abraham weiß das nicht. Auf der Skala dessen, was Menschen ertragen können, befinden wir uns weit über dem Anschlag. Was ist das für ein Gott, der hinter dieser Geschichte steht? Da bleibt nicht viel übrig von dem lieben Gott aus Sonntagsschulzeiten. Da tritt ein dunkler Gott auf den Plan, ein rätselhafter Gott, ein Gott, vor dem man Angst bekommt. Doch, liebe Gemeinde, all diese Gedanken, die uns beim Lesen dieser Geschichte kommen und kommen müssen, könnten uns in die falsche Richtung führen. Überhaupt viele unserer "Warum lässt Gott das zu?" Fragen führen uns in die Irre. Gerade das macht die Geschichte von Abraham und Isaak ja deutlich. Nicht Gott lässt diese Opferung zu. Nicht Gott will Blut sehen. Ganz im Gegenteil, ein Engel muss in letztem Augenblick dazwischenfahren, damit das Furchtbare nicht geschieht. Könnte es sein, dass immer dann, wenn wir meinen, es mit der dunklen Seite Gottes zu tun haben, dass wir dann in Wahrheit mit unserer eigenen dunklen Seite konfrontiert sind? Ja, ich glaube, das könnte der eigentliche Abgrund dieser Geschichte sein. Es geht um unsere dunkle Seite. Und wer wollte bestreiten, dass es diese dunklen Seiten bei uns gibt? Im Altertum gab es den grausigen Brauch des Menschenopfers. Vieles spricht dafür. Eltern haben ihre Kinder geopfert, um damit die Anerkennung und den Segen der Götter zu gewinnen. Auch wenn es heute nicht wenige Historiker gibt, die meinen, dass diese Opfer meist nur symbolische Handlungen waren, so bleibt doch eine dunkle Masse menschlicher Abgründe. Und es ist nicht aus der Welt zu reden, dass Menschen in bestimmten Situationen bereit sind, solche Opfer zu bringen, weil sie verblendet sind oder weil sie sich irgendetwas davon versprechen. Menschliche Abgründe tun sich da auf, ihr Lieben. Richtig tiefe Abgründe. Bis in die Gegenwart hinein gibt es diese absurde Bereitschaft, dass Menschen ihr Liebstes für recht zweifelhafte Ziele und Ideale zu opfern bereit sind. Im letzten Jahrhundert hat unser Land seine Söhne in zwei furchtbare Kriege geschickt. Für Volk und Vaterland sind Millionen von Menschen gefallen. Sie wurden geopfert auf dem Altar eines menschenverachtenden Nationalismus. Ein ganzes Volk hat sich damals von der finsteren Propaganda der Nazis zu einer fatalen Opferbereitschaft verleiten lassen. Wollt ihr den totalen Krieg? Rief Goebbels den aufgepeitschten Massen im Berliner Sportpalast zu und die Menge skandierte ein tausendfaches Ja. Heute ist es in gar keiner Weise anders. Seit 2 Jahren schickt Russland seine Soldaten in einen völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Ukraine. Die Zahl der gefallenen Soldaten wird geheim gehalten. Aber der britische Geheimdienst, so habe ich jetzt gelesen, schätzt allein auf Seiten Russlands mehr als 350.000 tote Soldatinnen und Soldaten. Für wen? Für was werden diese Opfer gebracht? Ganz zu schweigen von den islamistischen Selbstmordattentätern unserer Tage. Für sie ist Isaak der Held der Geschichte, weil er bereit ist, sich für Gott abschlachten zu lassen. Und auch sie fühlen sich berufen, sich als Opfer darzubringen. Man hat ihnen dafür ewige Seligkeit und endlose Vergnügungen im Paradies versprochen. Arme, verblendete, missbrauchte Menschen, Opfer auf den Altären des Hasses und des Fanatismus. Ihr Lieben, die Abgründe rücken noch näher an uns heran. Immer drängender wird die Frage, was für eine Welt wir unseren Kindern und Enkeln hinterlassen. Opfern wir nicht auch sie und ihre Zukunft auf dem Altar unseres energiehungrigen Wohlstandes und unserer Leistungsgesellschaft? Von wegen Menschenopfer gab es nur im Altertum. Bis heute und verursacht durch hochentwickelte Menschen werden Menschen und wird Zukunft geopfert. Es ist im Grunde wie in der Geschichte von Abraham. Auch er ist ganz offensichtlich nicht vor diesen Abgründen gefeit. Sein Kostbarstes ist er bereit zu opfern, seinen Sohn, seinen einzigen Sohn, seine Zukunft. Und er meint damit, Gottes Willen zu tun. Er glaubt damit, Gott zu dienen. Er meint, etwas Gutes und Richtiges zu tun. Je mehr ich darüber nachdenke, umso mehr frage ich mich, wessen Stimme hat Abraham eigentlich gehört? Kann das Gott sein, der Gott, an den wir glauben? Sollte es Gott sein, der dieses Opfer verlangt? Könnte es seine Stimme sein? Könnte dieser finstere Plan auch eine Seite Gottes sein, mit der wir konfrontiert werden? Die Geschichte, so schwer und so dunkel sie auch ist, hat auf diese Frage am Ende eine ganz eindeutige Antwort, und zwar ein radikales Nein. Gott muss in letzter Sekunde dazwischenfahren und die Bluttat verhindern. Lege deine Hand nicht an den Knaben, untersteh dich, Abraham. Liebe Gemeinde, spätestens seit Abraham wissen wir, dass Menschenopfer und die Forderung eines blinden Gehorsams keine möglichen Seiten Gottes sind. Ein Glück, liebe Gemeinde. Und so hat die Geschichte auf dem langen Weg, den die Bibel beschreibt, eine ganz wichtige Funktion. Wir Menschen sollen lernen und begreifen, dass Gott keine Menschenopfer und keinen blinden Gehorsam will. Menschen dürfen nicht geopfert werden für nichts und niemanden. Und niemand darf solche Opfer verlangen, kein Mensch und kein Gott. Und wo immer Menschen behaupten, sie müssten solche Opfer bringen, da glaube ich, dass sie sich nicht auf den Gott der Bibel berufen können. Es gibt eine interessante rabbinische Auslegung zu diesem Bibeltext. Ein Rabbi fragte einen seiner Schüler, ob er je darüber nachgedacht habe, warum Gott selbst zu Abraham spricht, als er ihm den Befehl zur Opferung seines Sohnes Isaak gibt, dass er aber einen Engel sendet, um das Opfer im letzten Augenblick zu verhindern. Der Schüler gab zu, dass er darüber noch nie nachgedacht hat. Und so antwortete der Rabbi: Gott hat sich so sehr über Abraham geärgert, dass ihm die Worte fehlten. Denn Abraham hatte die Prüfung nicht bestanden. Er war durchgefallen. Als Gott Abraham befahl, Isaak zu opfern, wollte er Abrahams Weigerung. Er wollte kein gottergebenes Ja, sondern er wollte ein klares Nein. Ihr lieben Schwestern, ihr lieben Brüder, Gott will keine Opfer, schon gar nicht solche. Ich weiß, dass Abraham im Hebräerbrief dafür gefeiert wird, dass sein Gehorsam gegen Gott keine Grenzen kennt. Aber ich bleibe dabei. Keiner darf sich mehr hinstellen und behaupten, dass Gott Gefallen daran finden könnte, wenn Leben geopfert wird, für welche Ziele auch immer. Auch das stellvertretende Tieropfer ist nicht die Lösung. Interessanterweise kommt in der Geschichte nicht Gott auf den Gedanken, den armen Widder als Ersatzopfer darzubringen, sondern es ist Abrahams Idee, der sich anscheinend nicht so schnell davon abbringen lassen will, dass aus welchen Gründen auch immer Blut fließen muss. Gottes Intention geht in eine ganz andere Richtung. Jesus hat mehrmals darüber gesprochen, als er sich mit den frommen Leuten seiner Zeit anlegen musste. Geht aber hin und lernt, was das heißt. Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer, spricht der Herr. Ihr Lieben, das sind wir Gott schuldig. Barmherzigkeit, Güte. Alles, was wir tun, soll Gottes Liebe widerspiegeln. Und dafür müssen weder Menschen noch Tiere noch irgendetwas anderes Wertvolles geopfert werden. Gott sei Dank. Ich bin euch in der Auslegung dieser Geschichte aber noch einen weiteren Gedanken schuldig. Schon in der alten Kirche sah man diesen Bibeltext von der beinahe Opferung Isaaks, die dann in ein stellvertretendes Tieropfer umgewandelt wird, eine Metapher für den Opfertod Jesu. Er ist stellvertretend für uns in den Tod gegangen. Er war das Lamm, das zur Schlachtbank geführt wurde um unsretwillen. Durch seinen stellvertretenden Tod wurde Gott versöhnt. Wir kennen diese Deute-Worte des Todes Jesu aus Liedern und Bibeltexten. Und nur mit Blick auf diese Auslegung hat die Geschichte von Isaaks Opferung oder Isaaks Bindung, wie es eigentlich meistens überschrieben ist, in der Kirche Karriere gemacht und hat es bis zum Predigttext für den Sonntag Judica 14 Tage vor Ostern gebracht. Dieser Sonntag zu Beginn des letzten Drittels der Passionszeit lenkt unser Augenmerk auf die rechtliche, auf die juristische Dimension des Leidensweges Jesu, Judika. Doch wir müssen aufpassen, dass wir diese Übertragung der Geschichte von Isaaks beinahe Opferung auf Jesus nicht zu glatt vornehmen. Ich weiß und ich glaube, dass Jesus seinen Leidensweg für uns gegangen ist. Aber ich kann nicht sehen, dass Gott dieses Menschenopfer gefordert hätte. Nicht Gott will Jesus opfern. Das ist vielmehr der Plan des Hohenpriesters Kaiphas. Der merkt nämlich, dass Jesus für ihn und für den politischen Frieden im Land zu einem Risikofaktor wird. Und so begründet er sein Vorgehen gegen Jesus mit den Worten: Es ist besser, wenn ein Mensch für das ganze Volk stirbt, als dass das ganze Volk verderbe. Es sind Menschen in ihrem Machtwahn, in ihrer Verblendung und in ihrer Gottvergessenheit, die Jesus ans Kreuz bringen. Und der Leidensweg Gottes besteht darin, dass er das alles mit sich machen lässt. Er geht diesen Weg, auf den Menschen ihn zwingen. Er geht ihn bis ans Ende. Und es kommt kein Engel, der in letzter Sekunde die grausige Tortur abbricht. Aber, liebe Gemeinde, Gott lässt dieses Opfer zu, damit wir Menschen wieder etwas begreifen. Das Kreuz von Golgatha ist das Ende jeglichen Opfers. Ein für allemal soll jetzt Schluss sein mit menschlichem Opferwahn. Der Gekreuzigte ist das Opfer für alle Zeiten. Niemals wieder muss ein Mensch denken, dass er sich Gottes Anerkennung mit irgendeinem Opfer erkaufen könnte oder erkaufen müsste. Diese Anerkennung, Paulus nennt das in seiner Sprache unsere Rechtfertigung, die gibt es nur noch geschenkt. Es müssen dafür keine Opfer gebracht werden. Ein für alle Mal. Und ihr lieben Schwestern und Brüder, von diesem Kreuz Jesu her fällt nun ein ganz neues Licht auf unsere Leidenswege, auf unsere Lebenswege. Und mir kommen dabei Worte von Jochen Klepper in den Sinn, mit denen sein bekanntes Adventslied beginnt. Wir werden es nachher gleich singen. Noch manche Nacht wird fallen auf Menschenleid und Schuld. Doch wandert nun mit allen der Stern der Gotteshuld. Beglänzt von seinem Lichte hält euch kein Dunkel mehr. Von Gottes Angesichte kam euch die Rettung her. Es wird dabei bleiben, dass wir immer wieder Wege geführt werden, womöglich Wege erleiden müssen, die wir nicht verstehen und von denen wir nicht wissen, ob sie zu Gott hin oder von Gott wegführen. Vielleicht wird es auch Situationen geben, wo wir Gott nicht verstehen und darüber schier verzweifeln. Aber, liebe Gemeinde, es wird keine Wege geben, auf denen uns Gott als gnadenloser Rächer oder als opfersüchtiger Tyrann in den Rücken fallen könnte. Gott, der Vater Jesu Christi, Der, an den wir glauben, kommt uns ein für allemal in Liebe entgegen. Das sind seine Eigenschaften, seine Prädikate, die ihr hier vor euch seht an diesen toll gestalteten Tafeln. Gott ist niemals unser Gegner, sondern immer unser Verbündeter. Sein Bund mit uns ist unverbrüchlich. Immanuel, Gott mit uns. Jesus, Gott hört, Freund, Retter, Messias, Heiland, Erlöser, Hirte, König. Worte, die einem beim Lesen unserer Geschichte auch in den Sinn kommen können, fehlen in dieser Aufzählung. Gottes Bund mit uns ist unverbrüchlich, ihr Lieben. Das gilt auch dann noch, wenn unsere Wege von tiefem Dunkel überschattet werden. Wenn wir schon dunkle Wege gehen müssen, durch Leid, durch Trauer, durch Krankheit, durch Trennung, durch Schmerz, durch Tod, so dürfen wir doch dieses eine wissen. Gott geht mit uns, seine Gnade trägt uns. Und wir dürfen gewiss sein, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns trennen kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Darüber bin ich froh, liebe Gemeinde, wirklich von ganzem Herzen froh. Amen.